Ja, liebe Gemeinde Lüneburg, es ist jetzt rund 26 Jahre her, als ich hier war, als Predigerpraktikant. Es war noch zu Zeiten, als Bruder Wilhelm Papel hier Prediger war. Er wohnte ja in Adendorf. Die Gemeinde Adendorf gab es noch nicht, aber es gab die Gemeinde Winsen an der Luhe. Und ich kann mich noch sehr lebendig an diese Zeit erinnern. Es war eine sehr bewegte Zeit, weil es war ja das Jahr nach der Wiedervereinigung. Und da war eine Menge los, auch hier in Lüneburg, denn es ist ja grenznahe Region. Wir haben dann auch Gemeinden in Mecklenburg kennengelernt, in Grabow. Ja, eine wirklich bewegte Zeit. Und wir wohnen jetzt als Familie in Bad Schwartau bei Lübeck, in der Marmeladenstadt neben der Marzipanstadt. Es geht uns dort sehr gut. Und ja, ich bin ja seit einigen Jahren, ich habe also viele Jahre als Lehrer gearbeitet, unter anderem auf der Marienhöhe. Aber seit einigen Jahren besuche ich die Gemeinden und wir gestalten gemeinsam Begegnungstage, missionarische Begegnungstage, eine Arbeit, die mich sehr erfüllt. Und seit 1.1. dieses Jahres bin ich dafür vollzeitlich tätig. Die Gemeinschaft, unsere Freikirche, hat entschieden, das wollen wir fördern, das wollen wir unterstützen. Und so bin ich jetzt sehr viel unterwegs im norddeutschen Raum, also von, sagen wir, von Flensburg bis Göttingen, das ist so mein Radius, und dann nochmal vom Emsland bis rüber nach Greifswald. Und jetzt beginnt die Arbeit auch in den neuen Bundesländern. Ich bin gerade von Eisenach zurück. Eisenach steht ja ganz im Zeichen des Lutherjahres und wir haben dort eine Buchgeschenkaktion gemacht. Wir haben auch einen Begegnungstag schon mal vorbereitet. Also, der Herr hat viel Arbeit. Für mich und für uns alle. Es ist sehr erfüllend und es macht sehr viel Freude. Die Zeiten sind nicht einfach. Die Welt ist ja sozusagen aus den Fugen geraten. Wir können es ja förmlich mit Händen greifen, dass wir wirklich in der, ja, vielleicht in der letzten Phase der Endzeit leben, dass sie sich ankündigt, zumindest. Und da ist natürlich unser Auftrag, den wir haben, die Drei-Engels-Botschaft, ist natürlich umso drängender, umso wichtiger, dass wir ihn auch wahrnehmen und gerne wahrnehmen. Wir kennen den Spruch, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Der Spruch stimmt aber nicht immer. Es mag durchaus Situationen geben, da ist Reden Gold und Schweigen Silber. So ist das eben mit Sprüchen. Die passen nicht immer haargenau auf jede Situation. Jemand, der nicht weiter schweigen wollte, das war Edward Snowden. Ich habe ein paar Bilder dazu mitgebracht. Ja, ein junger Mann, der seit 2013 jetzt in London in der ecuadorianischen Botschaft lebt. Er ist über Hongkong dorthin gelangt. Entschuldigung, ich habe verwechselt mit einem anderen, mit dem Begründer von WikiLeaks. Edward Snowden ist in Moskau, genau. In Moskau ist er, hat dort Asyl bekommen, was ja schon etwas seltsam ist, weil ja, wie wir wissen, Russland auch Probleme mit Bürgerrechten hat und mit Meinungsfreiheit und mit demokratischer Opposition. Aber er ist, wie gesagt, in Moskau. Er hat Material veröffentlicht über Kriegsverbrechen der USA, über Spionagetätigkeiten. Und er hat dafür einen hohen Preis bezahlt. Ja? Er sitzt dort jetzt quasi fest und sein Leben hat sich dadurch doch stark verändert. Ich denke an einen anderen Mann, der auch nicht länger schweigen wollte. Es war Martin Luther. Er wollte gegen die Zustände in der damaligen katholischen Kirche aufstehen. Er schrieb dann Schriften mit dem Titel »Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche«. Er war bereit, auch nach Worms zu reisen und wir kennen seinen berühmten Ausspruch, als er unterwegs war und als ihn seine Freunde warnen wollten. Da rief er aus, und wenn so viele Teufel wie Dachziegel auf den Dächern von Worms wären, ich muss hinein, ich muss hinein. Also dieser Mann hat nicht geschwiegen, er hat geredet. Ich denke, in der richtigen Zeit, in der richtigen Situation und auf die richtige Art und Weise. Ja, wenn es um das Evangelium geht, da kann Schweigen nicht die Devise sein, sondern Reden. Aber so reden, dass es auch zur richtigen Zeit geschieht, in der richtigen Situation. Ich habe hier ein Zitat von Ellen White gefunden, da schreibt sie, Wir benötigen ständig Weisheit. Ja, wir benötigen ständig Weisheit, um zu beurteilen, wann man reden und wann man schweigen soll. Aber wenn ihr über die Hoffnung des ewigen Lebens redet, könnt ihr nichts falsch machen. Wenn ihr über die Hoffnung des ewigen Lebens redet, könnt ihr nichts falsch machen. Ich denke, ein nachdenkenswerter Satz aus einem Brief von ihr. Ich möchte über zwei Männer berichten, und das Bild lenkt uns schon dorthin, über zwei Männer, die den Tempel besucht haben und dort vor der schönen Pforte, das ist im inneren Bereich des Tempels, vor der schönen Pforte, das ist der Bereich, wo ihr diese halbrunde Treppe seht, diese weiße Treppe, dort zwischen dem Vorhof der Frauen und dem Vorhof der Männer, dort befand sich diese Pforte, sie war sehr, sehr beeindruckend. Herodes hatte den Tempel ja in langer Bauzeit noch einmal erweitern lassen und sehr prächtig gestalten lassen. Dieses Tor ist 25 Meter hoch und jede Flügeltür ist 10 Meter breit. Und diese Türen waren mit Silber- und Goldplatten beschlagen und es brauchte 20 Männer, um diese Türen zu öffnen und zu schließen. Und vor diesem Tor, zur neunten Stunde, heißt es im biblischen Bericht in Apostelgeschichte 3, zur neunten Stunde, da saß nun dieser Gelähmte und Petrus und Johannes waren auf dem Weg zu diesem Bereich, zu diesem Tor. Und der Gelähmte, er hatte sich dann, wie gesagt, den richtigen Platz ausgesucht und die richtige Zeit. Es war die Zeit, wo die Juden zum Beten kamen in den Tempel. Und nun erwartete er eine milde Gabe, eine Almosen, so wie er es täglich tat. Und diesmal war aber alles anders. Petrus sagt ihm direkt ins Gesicht zu, wir lesen das im Bericht Apostelgeschichte 3, Vers 4, da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh. Und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Was für eine Wendung. Ja, er erwartet ein paar Almosen, ein bisschen klimpernde Münzen. Mehr hat er nicht erwartet. Nur das. Und dann kommt Petrus und dann kommt Johannes und da kommt diese seltsame Aufforderung, sieh uns an. Dann ergreift er ihn an der Hand. Und ich glaube, das war mehr als nur bloße Höflichkeit. Er hat ihm wirklich gezeigt, du hast eine neue Basis in deinem Leben. Du hast einen neuen Stand. Du darfst dich aufrichten. Jetzt beginnt was Neues. Und dann lesen wir und man spürt förmlich die Begeisterung dieses Mannes, der war 40 Jahre alt. Die Begeisterung, als er dann plötzlich in diesen inneren Vorhof gehen darf. Das war ihm vorher nicht so ohne weiteres möglich. Aber jetzt. Und er lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Ja, der Text betont das so richtig, der Bericht, ja, wie groß das Erstaunen war. Mitten in diesem religiösen Geschäftsbetrieb sozusagen darf dieser Mann aufstehen, aufspringen, in den Tempel, in den Hof hineingehen und alle bekommen es mit und wundern sich. Jetzt ist interessant zu sehen, wie reagieren die Oberen, wie reagieren die Priester, wie reagieren die Sadduzäer. Sie reagieren auch sehr, sehr verwundert. Sie reagieren auch sehr verwundert über Petrus und Johannes. Wenn man dann mal in das vierte Kapitel hineingeht, da heißt es dann, Vers 13, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ja, sie sind sehr unsicher in ihrer Reaktion. Wenn man hier diese Kapitel weiterliest, sie entscheiden sich, die beiden zu verwarnen, ihnen zu drohen, wenn sie weiter von Jesus sprechen. Sie stecken sie sogar ins Gefängnis. Sie hatten sie bereits schon ins Gefängnis gesteckt und plötzlich waren sie wieder da. Plötzlich waren sie wieder im Tempel, die beiden. Es ging nicht mit rechten Dingen zu. Dann gab es, wenn wir weiterlesen, da gab es Schläge. Aber eine große Ratlosigkeit in der Reaktion der Oberen. Und dann war da auch noch die Angst vor dem Volk. Ja? Es geht sogar so weit, dass wir lesen in Kapitel 5, Vers 26, dass die Oberen eine ganz bestimmte Angst hatten, von der sie getrieben waren, die auch ihre Entscheidung beeinflusst hat. Kapitel 5, Vers 26. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, doch nicht gewaltsam, also Petrus und Johannes, damit sie nicht gesteinigt würden, denn sie fürchteten das Volk. Nicht damit Petrus und Johannes gesteinigt werden, sondern sie selbst, die Oberen. Also es ist faszinierend, diesen Bericht zu lesen, welche Mittel Gott hier mobilisiert, um seinen Leuten zu helfen. Er hat überall seine Leute. Wir lesen dann von Gamaliel, der sich dann für die beiden einsetzt und dann sehr gelassen und sehr souverän sagt, naja, wenn es Gottes Sache ist, dann könnt ihr ohnehin nichts machen, dann könnt ihr sie nicht hindern. Wenn es nicht Gottes Sache ist, naja, dann wird sich die Sache erledigen. Wir kennen ja Beispiele. Das war die Rede des Gamaliel. Ja, so auf der einen Seite dieser Freimut, diese Überzeugung, diese Entschlossenheit, diese Freude bei den beiden Aposteln und auf der anderen Seite ja, dieses Verwundern, dieses Erstaunen, diese Unsicherheit, diese Ratlosigkeit. Und dann diese steigende, ja, sich steigernde Aggressivität, dann wieder zurückgenommen, weil ja die Angst da ist vor dem Zorn des Volkes. Das ist schon ein Bericht, der einen eigentlich nicht kalt lässt. Das, was Petrus hier sagt in Kapitel 4, Vers 20, das ist ein Satz, der uns nicht loslassen sollte in all diesem Geschehen. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und dann kommt gleich die Drohung, aber Petrus bleibt dabei. Es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ja, es gibt sehr gute Gründe, warum wir nicht schweigen können, warum wir einfach von Jesus reden sollen, wollen, dürfen, müssen. Der erste Grund, weil so viele Menschen noch nichts von Jesus wissen. Das ist für mich ein sehr, sehr guter Grund, warum wir nicht schweigen können. An einem Sonntag in Schweden, da gehen mehr Menschen zu IKEA als in die Kirche. Das ist Normalität. Oder wenn ich an Berlin denke, diese große Stadt, der große Magnet, 60% der Berliner gehören keiner Kirche mehr an. Das muss jetzt nicht heißen, dass sie nicht religiös eingestellt sind. Dass da nicht auch eine große Sehnsucht da ist. Aber es gibt doch zu denken, ja? 60% der Berliner gehören keiner Kirche mehr an. Es gibt inzwischen mehr Wahrsager und Hellseher als Pastoren in Deutschland. Und das ist schon eine Meldung wert. Ich denke jetzt mal an unsere Zeitung in Schwartau. Das ist schon eine Meldung wert, wenn es dann heißt, ein Schamane kommt nach Lübeck, direkt aus Tibet. Ein Schamane. Großereignis. Die Menschen gehen dahin. Wir haben in unserer Arbeit mit den Begegnungstagen haben wir eine junge Frau kennengelernt. Sie hat alles durch, was es so an Esoterik gibt, bis hin zu, sie wollte Reiki-Meisterin werden. Dann hat Gott sie aber doch auf einen ganz anderen Weg geführt. Sie ging auf eine Esoterik-Messe und dort auf dieser Messe, und jetzt fühlen wir uns ein bisschen erinnert an Petrus und Johannes, auf dieser Messe mittendrin, da war eine Frau, sie ist Rosa. Und sie hatte den Mut, mit Menschen dort über Jesus zu sprechen. Sie hat mit dieser Andrea über Jesus gesprochen. Das war für sie eine Wende. Und dann ist sie raus aus dieser Messe und hat eine Gemeinde gesucht. Und sie hat gesucht, Gott hat sie geführt, der Heilige Geist hat sie geführt und sie hat gefunden. Und plötzlich stand sie beim Begegnungstag in der Tür. Ja, sie ist dann 2014 getauft worden. Ein freudiges Glied der Gemeinde und bringt auch schon wieder andere Menschen mit. Viel zu wenig Menschen wissen von Jesus. Wir haben 7,5 Milliarden Menschen auf unserer Erde. Die Zahl wächst stetig. Ja gut, alle 3 Stunden wird eine neue Adventgemeinde gegründet. Aber dieses Wachstum der Gemeinde hält nicht Schritt mit dem Wachstum der Weltbevölkerung. Hier sehen wir eine Millionärin jubeln, sie hat im Lotto gewonnen. Wie schön wäre es doch, wenn sie über Jesus jubeln könnte, über diesen viel größeren Gewinn, von dem ja Paulus auch schreibt. Ja, Paulus ist losgezogen, um etliche für Christus zu gewinnen. Gott liebt alle Menschen gleichermaßen, da gibt es keine Unterschiede. Ob alt, ob jung, ob Frau, ob Mann, von welchem Kontinent auch immer, von welchem sozialen Hintergrund auch immer. Alle sollen vom Dunkeln zum Funkeln kommen. Das ist der große Wunsch. Und Jesus war nie menschenmüde. Er ist den Menschen immer nachgegangen. Er hat eine große Geduld bewiesen. Mehr noch als Engelsgeduld. Sollte uns das nicht zu denken geben, wenn jemand eben nicht menschenmüde wird, sondern Menschen nachgeht, um sie wirbt, Geduld mit ihnen hat? Ich glaube, gerade in unserer Gesellschaft, in der wir heute leben, in dieser säkularisierten Gesellschaft, da müssen wir auch diese Gabe haben, die Gabe der Geduld, des Verstehenwollens, des Mitgehens, aber auch den Mut, über den eigenen Glauben zu sprechen, die eigene Geschichte zu erzählen. Der zweite Grund, weil wir eine wunderbare Botschaft haben, einzigartig. Als junger Mensch, da sucht man ja. Man klopft den Glauben seiner Eltern ab und fragt sich, ist das tragfähig oder ist das nur Tradition? Kann ich damit wirklich was anfangen in meinem Leben, für meine Lebensentscheidung, für meinen Lebensinhalt? Gott hat keine Enkel. Jeder muss sich persönlich für den Glauben entscheiden. Und ich habe für mich durch Erfahrungen, die ich damals auch hier in Lüneburg machen durfte, bin ich für mich persönlich zu der Erkenntnis gekommen, ja, das, was Jesus sagt, das nehme ich ihm ab. Das ist wahr, weil es gelebt ist und weil es durch Erfahrung gedeckt ist, Erfahrung, die ich machen durfte. Wir haben eine wunderbare Botschaft. Es gibt einen japanischen Professor, er heißt Ishiguro, er forscht an der Universität von Osaka und er hat sich zum Ziel gesetzt, ein zweites Ich zu erschaffen. Einen Roboter, einen sogenannten Hominiden, der genauso aussieht wie er, nur eben ein Roboter ist, aber ein lernender Roboter, ein sehr schnell lernender Roboter. Mit jeder Interaktion wird dieser Roboter klüger. Und das Ziel ist, dass dieses zweite Ich viele Aufgaben übernimmt, die unangenehm sind, dass dieses zweite Ich eigentlich sein Leben revolutioniert, sein Leben positiv verändert, weil er sich dann nur noch den schönen, den angenehmen, interessanten Dingen widmen könnte. Und alles andere dann delegiert an diesen Hominiden, an diesen Roboter. Und er ist nicht der Einzige, der daran forscht. Es gibt auch noch andere Forscher in aller Welt. Und man setzt große Hoffnungen darauf. Man glaubt, dass dieser Hominide am Ende intelligenter sein wird als sein Schöpfer. Ein IQ von 220, ein IQ, der dann quasi durch die Decke geht. Ist das die Form von Befreiung und Erlösung, die auf uns Menschen wartet, die wir uns erhoffen dürfen? Oder vielleicht da noch einen Ersatzplaneten irgendwo im All, wenn hier alles den Bach heruntergegangen ist? Nein, die Befreiung, von der die Bibel spricht, das Evangelium, die gute Nachricht, die geht doch weit über einen Roboter hinaus. So intelligent er auch sein mag, so interessant das auch sein mag, aber es geht doch weit darüber hinaus. Wir haben doch so viele Menschen, die in unsichtbaren Gefängnissen hocken, ja, hinter unsichtbaren Gittern. Und die sich nichts sehnlicher wünschen, als da rauszukommen, als echte Befreiung zu erleben. Und nicht nur eine technische Lösung, die uns dann vielleicht sogar noch über den Kopf wächst. Also es geht bei dieser Botschaft um echte Befreiung. Und es geht um, ich will mal sagen, Lebensprinzipien, die lebbar sind. Die goldene Regel, denke ich da. Behandle Menschen so, wie du selbst behandelt werden willst. Wie oft kommen wir in Situationen, wo wir dann entscheiden müssen, ja? Haue ich jetzt in dieselbe Kerbe? Reagiere ich jetzt aggressiv? Poche ich auf mein Recht? Oder folge ich der goldenen Regel, folge ich dem, was Jesus lehrt und was er selbst gelebt hat? Bin ich bereit, das Böse mit Gutem zu überwinden, mit Gutem zu beantworten? Ach, da muss ich an den Clown Grock denken. Ganz berühmter Clown, der auf eine sehr reife Art und Weise auf jemanden reagiert hat, der ihn in einem Brief ganz bitterböse beschimpft hat und beleidigt hat. Das hat der Clown Grock gemacht. Er hat sich hingesetzt, hat einen Antwortbrief geschrieben und da stand dann drin, Lieber Herr Sowieso, ich möchte Sie darüber informieren, dass jemand in Ihrem Namen einen ganz bitterbösen Brief mit Beleidigung an mich geschickt hat. Jemand in Ihrem Namen. Ich möchte Sie darüber informieren, damit Sie sich dann nicht wundern, wenn die Leute irgendwas sagen. Und ich kann mir jetzt die Reaktion des Empfängers vorstellen. Ja. Ich glaube, er ist doch ins Nachdenken gekommen. Da hat der Clown Grock auf eine sehr, wie ich finde, liebenswürdige Art und Weise, eigentlich in der Gesinnung Jesu, geantwortet, ja, indem er schrieb, da hat sich jemand hingesetzt und hat in Ihrem Namen beleidigende Worte gegen dich geschrieben. Ich wollte Sie nur darüber informieren, dass Sie sich nicht wundern. Ich danke Ihnen, dass Sie mir wohlwollend gegenüber eingestellt sind. Das Böse mit Gutem überwinden. Eine wunderbare, eine einzigartige Botschaft. Ich denke an die Hoffnung, die wir haben. Es ist keine Luftballonhoffnung, es ist keine Strohhalmhoffnung. Es ist eine echte Hoffnung, die nicht vage ist, nicht nebulös, sondern eine feste Hoffnung. Immer dann, wenn wir am Grab eines lieben Menschen stehen, dann sind wir herausgefordert, uns selbst zu fragen, ist das eine Hoffnung, die mich trägt, die stark ist? Er ist unsere Hoffnung, so schreibt ja Paulus im Titusbrief. Er ist unsere Hoffnung, es ist eine personifizierte Hoffnung. Es ist Jesus selbst. Ja, und wir warten auf den Termin, den niemand versäumen wird, den auch niemand absagen kann. Auf diesen Termin, wenn der Herr in den Wolken erscheint, wenn er wiederkommt, wenn er die Widersprüche, in denen wir jetzt leben, wenn er all das Leid, all das Schwere, all das, was uns bekümmert, wenn er das dann durch etwas Neues ersetzt. Ja, diese Hoffnung ist mir persönlich so viel wert, weil sie mich vor Zynismus und Verzweiflung beschützt. Ja, wie schnell kommt man dahin, wenn man sich die Entwicklung anschaut, dass man sagt, naja, Brot für die Welt, aber Kuchen für mich. Wir stehen am Abgrund. Eine wunderbare Botschaft. Eine Grundgeborgenheit, die uns Gott schenkt. Jederzeit dürfen wir zu unserem Abba kommen. Eine Befreiung, die wir sonst nirgendwo anders finden. Eine neue Art zu leben und zu denken, die wir sonst nirgendwo anders finden. Eigentlich nur bei Jesus. Nur bei ihm. Und eine Hoffnung, die trägt, die stark ist. Keine Luftballonhoffnung. Eine echte Alternative zu Zynismus und Verzweiflung. Ich war, wie gesagt, die letzten Tage in Eisenach, unterhalb der Wartburg und auf der Wartburg. Und da sehen wir auch noch den Wagen, der denselben Namen trägt. Den sieht man nicht mehr so häufig auf den Straßen. Aber man sieht ihn im Museum dort. Ja, das waren interessante Tage dort. Es war sehr schwül, aber wir sind los und haben Bücher verschenkt. Und eigentlich so ganz gegen unsere Erwartung waren die Leute sehr, sehr offen. Wir waren auch im Rathaus gewesen, in verschiedenen Abteilungen, wir waren im Lutherhaus gewesen. Und überall war man bereit, auch diese Bücher entgegenzunehmen, vom Schatten zum Licht. Ja, wir haben so ein bisschen Erklärungen auch zu dem Buch abgegeben, Empfehlungen, wo man anfangen könnte, dass man das Buch nicht von A bis Z lesen muss gleich, sondern man kann sich auch bestimmte Kapitel herauswählen. Also wir haben versucht, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und konnten auch einige Kontakte knüpfen. Ich bin jetzt eigentlich an dem Punkt, bei dem dritten Grund, warum wir nicht schweigen können. Weil Gott uns so viele Möglichkeiten zeigt, wie wir Jesus bekannt machen können. Das ist eine Möglichkeit, eine von ganz vielen. Nicht jeder ist der Typ, der von Tür zu Tür geht. Das kann ich auch voll verstehen. Hätte ich früher als Jugendlicher auch nicht gern gemacht. Aber heute macht mir das große Freude und wir waren so ein Team von 7 Leuten. Und dann kann man auch schon was erreichen in einer Stadt mit 40.000 Einwohnern. Ich habe dort bei der Familie Rommel gewohnt. Roland Rommel, vielleicht klingelt es in einigen Ohren jetzt, Roland Rommel ist in der Zeit der Wende, hat er Jesus gefunden und ist dann zur Adventgemeinde gestoßen. Und was mich besonders gefreut hat, seine ganze Familie, seine beiden Töchter, seine Frau, die sich erst sehr gesperrt hat, sie war politisch recht aktiv, war eine Ärztin, die viel um die Ohren hatte und sie hat sich sehr, sehr gesperrt erst. Aber sie hat auf einer Reise zu den 7 Gemeinden, an einer Türkei-Reise, dort hat sie dann ihr Ja zu Jesus gefunden. Und das fand ich sehr aufbauend, als ich dann merkte, ja, seine ganze Familie geht diesen Weg. Und sie bauen zurzeit im Thüringer Wald ein kleines Gesundheitszentrum. Ich hatte über diese echten Werte gesprochen, über diese gelebten Werte, die goldene Regel, die Art, wie Jesus mit Problemen umgegangen ist, wie er das Böse mit Gutem überwunden hat, wie er eine ganz andere, neue Sicht auf die Dinge gehabt hat. Ja, eine Möglichkeit, die in vielen Ländern dieser Erde immer noch genutzt wird, das ist die Möglichkeit der Evangelisation, auch der Großevangelisation, hier in einem Land, das von vielen Schwierigkeiten gebeutelt wird. Es geht um Venezuela. Venezuela hat zurzeit sogar Versorgungsschwierigkeiten, um die Bevölkerung mit Nahrung, mit Essen zu versorgen. Und das war 2014 gewesen, 2015, im größten Stadion der Hauptstadt, in Caracas, fand diese Evangelisation statt. Und man hat ein bisschen improvisiert, wenn es um die Taufbecken ging. Es gab einen riesigen Chor. 4000 Menschen haben sich entschieden. Und das will schon was heißen, ja, in diesen schwierigen Zeiten, die das Land jetzt durchmacht, dann diese Entscheidung zu treffen. Hier sehen wir Johnny Barnes. Johnny Barnes lebt auf den Bermudas, er ist über 80 Jahre alt. Und er hat eine so große Freude an Jesus, dass er sich morgens um 5 Uhr an eine große Straßenkreuzung stellt und er ruft den Menschen ermutigende Worte zu, er spricht ihnen einen Segen zu, er ist ein richtiger Mutmacher im Sinne Jesu. Und es gab Tage, da konnte er dort nicht stehen, weil er krank war. Und da haben sich die Leute große Sorgen gemacht. Ja, wo bleibt Johnny? Und jetzt will man ihm sogar eine Statue aufstellen. Er hat das natürlich verweigert. Ja, er möchte das nicht. Er möchte einfach seine Freude an Jesus weitergeben. Auch eine Möglichkeit. Ja, das ist sein individueller Weg, wie er Menschen erreicht. Es muss also nicht bei Plakaten bleiben. Wir können auch ganz persönlich mit Menschen in Kontakt treten. Oder ich denke an Antonio Monteiro von den Kapverdischen Inseln. Er hat in Togo gearbeitet, dort in der Vereinigung. Er hat einem Mann vertraut, hat sich nichts Böses gedacht, als er mit diesem Mann Kontakt hatte. Und dieser Mann hat dann ihn verleumdet. Er hat die Behauptung in die Welt gesetzt, Antonio Monteiro und sein Kollege Bruno Amar würden mit Mädchenblut handeln. Das ist eine irrwitzige Anklage. Aber die beiden wurden tatsächlich zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Und ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, das war 2003, da gab es dann eine große Fürbitteaktion für Antonio Monteiro und Bruno Amar. Und tatsächlich, der Prozess wurde nach anderthalb Jahren wieder neu aufgenommen. Antonio wurde freigesprochen, er durfte nach Hause zurückkehren. Aber Bruno Amar, den ihr unten seht im Taufbecken, er tauft gerade, Bruno Amar blieb im Gefängnis und sein Urteil wurde nicht zurückgenommen. Er sitzt nach wie vor in Haft, aber er hat diese Zeit gut genutzt. 30 Häftlinge haben sich für die Taufe entschieden. Man hat extra noch ein Taufbecken gebaut in diesem Gefängnis. Ja, jetzt beten wir natürlich, dass auch Bruno Amar freikommt. Aber Gott hat Mittel und Wege, wie er Menschen erreicht, auch in diesem Gefängnis. Und wir wissen ja, die Gefängnisse sind überfüllt. Und im Gefängnis sind die Menschen vielleicht auch noch offener für eine lebensverändernde Botschaft. Jetzt machen wir einen Sprung nach Deutschland, und zwar in den Westen Deutschland, nach Bad Ahrweiler. Dort hat ein junges Gemeindeglied, Timo Hoffmann heißt er, nachdem er ein bisschen die Welt bereist hatte, dort hat er einen Gesundkostladen eröffnet mit dem schönen Namen Manhu. Und es war gar nicht so einfach, diesen Laden zu eröffnen, weil neben ihm ist ein großer Edeka. Und Edeka sah das nicht besonders gerne, dass hier ein junger Mann einen Gesundkostladen eröffnet. Momentan geht ja die große Bio-Welle durchs Land und die wird auch noch anhalten. Und er hat gebetet und siehe da, Edeka hat eingelenkt, er durfte den Laden dort eröffnen. Es gab keine Probleme, die Leute können sogar den Parkplatz mitbenutzen. Und es ist ein sehr ansprechender Laden. Hat auch einen sehr schönen, wie ich finde, gelungenen Internetauftritt. Und der Name ist mit Bedacht gewählt, denn die Kunden, sie fragen, Manhu, was ist das, was heißt das? Na, dann sind sie eigentlich schon bei der Übersetzung. Ne? Das heißt ja, was ist das? Also, genau übersetzt. Können auch frei übersetzen nach Luther, Himmelsbrot. So kommt er mit den Menschen doch recht schnell ins Gespräch, er hat auch eine Leseecke, er gibt Seminare, er gibt Kochkurse, er hat auch schon eine zweite Filiale eröffnet, ein Restaurant. Und hier ist er mit seinem Team. Timo Hoffmann. Auch ein Weg, auch eine Möglichkeit, Jesus zu den Menschen zu bringen. Ja, und hier seht ihr mal einige Adventgemeinden. Manche mag euch bekannt vorkommen. Ich glaube, rechts unten sehen wir eine Adventgemeinde nicht weit von hier, in Adendorf. Wunderschönes Haus. Rechts oben seht ihr die Adventgemeinde, ist die Heimatgemeinde meiner Frau. Das ist Stadthagen bei Hannover, ein bisschen westlich von Hannover, in einem ehemaligen Ziegelei-Verwaltungsgebäude. Wunderschön ausgebaut und gestaltet. Wir hatten jetzt gerade einen Begegnungstag dort. Es war der erste Begegnungstag in Stadthagen. Und die Gemeinde hat so eine Talsohle gerade durchschritten, beginnt langsam wieder zu wachsen und Hoffnung zu schöpfen. Und da, denke ich, kam der Begegnungstag gerade richtig. Und wir hatten 9 Gäste, darunter eine ganze Reihe junger Leute. Und sie haben gesagt, und den Satz höre ich natürlich immer besonders gerne, sie haben gesagt, wir kommen gerne wieder. Wir kommen gerne wieder. Das hört man natürlich sehr gern. Es war ein sehr heißer, ein sehr schwüler Tag, aber es war noch ein sehr gesegneter Tag. Dann seht ihr ganz in der Mitte, das ist die Heimatgemeinde von Willem Pape. Das ist die Adventgemeinde Bokenem, 1948 erbaut. Und das ist die gute Nachricht, diese Gemeinde ist jetzt vor einigen Jahren erweitert worden. Ein ganzer Trakt, weil es eine so große Kindergruppe in dieser Gemeinde gibt. Weil eine sehr gute Kinderarbeit dort gemacht wird, auch am Wochenende, weil es eine Pfadfindergruppe gibt. Und auch dort hatten wir vor wenigen Wochen unseren ersten Begegnungstag. Und auch dort war der Saal richtig schön gefüllt. Es war eine Freude, die Menschen dort zu sehen. Und es ist eine besondere Freude zu erleben, wie Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben eine Adventgemeinde betreten und sich sofort willkommen fühlen und eben mehr als nur Kuchen und Kerzen dort vorfinden, sondern freundliche Menschen, die erfüllt sind von ihrem Glauben und die auch den Mut haben, darüber zu sprechen. Ja, wir haben es dann so, dass bei diesen Begegnungstagen auch persönliche Zeugnisse gegeben werden. Ja? Was bedeutet mir Jesus? Wie habe ich ihn kennengelernt? Was hat sich verändert? Genauso wie das Paulus übrigens im Galaterbrief macht. Wir haben ja im Galaterbrief einen erzählenden Teil am Anfang, dann einen belehrenden und schließlich einen ermahnenden. Und dann spricht Paulus noch über die Frucht. Wir gehen weiter in den Gemeinden. Ganz links seht ihr Hildesheim mit dem Goldenen Kreuz. Interessante Lage, fast Innenstadt. Neben der Gemeinde ein Spielplatz. Das ist wie eine Einladung. Und diese Gemeinde hatte mal 100 Glieder, jetzt sind es nur noch 25. Das heißt, Aufbruch ist wichtig. Und auch diese Gemeinde hat sich entschieden. Ja, wir wollen einen Begegnungstag machen, wir wollen Lebensschule anbieten. Ich freue mich schon. Es geht dann im Oktober los. Ganz links unten, das ist die Gemeinde ganz in unserer Nähe. Das ist Lübeck, am Stadtrand gelegen, aber dennoch gut erreichbar, weil da eine große Bushaltestelle dort ist. Auch eine, wie ich sage, eine doch recht blühende Gemeinde. Mit großen Kinderarbeit, vielen Pfadfindern. Wir hatten gerade unseren Bezirkssabbat dort gehabt mit Siegfried Wittmer. Ja, das sind also Gemeinden, die Begegnungstage bereits erlebt haben oder auch planen. Und es sind insgesamt in Deutschland 50 Begegnungstage, also im ganzen Bundesgebiet, Begegnungstage und Motivationssabbate. Also Sabbate, in denen ich berichte und einlade, einen solchen Begegnungstag zu gestalten und auch zu erleben. Hier seht ihr den Begegnungstag in Bad Schwartau, meine Heimatgemeinde. Wir sind in einem ehemaligen Ladengeschäft untergebracht, inzwischen viel zu klein. Wir haben also große Platznot. Gestern Abend war ein Konzert mit über 60 Personen. Also es war von der Luft her schon ein Problem, aber ein sehr schönes Konzert. Ja, hier erzählt gerade unser Prediger von einem Reiseerlebnis. Also er hält eine Andacht auf eine sehr persönliche Art und Weise. Und etwa die Hälfte der Teilnehmer, das sind alles Gäste und Freunde. Und traditionell haben wir unseren Begegnungstag dort immer im Februar. Hier sehen wir verschiedene andere Bilder. Unten ein Bild von Bokenem, eine junge Mutter mit ihrer Kinderschar, gut gelaunt. Und oben, das ist Hamburg-Barmbek. Hamburg-Barmbek lässt sich jedes Mal etwas ganz anderes einfallen. Ich bin immer sehr gespannt. Das war 2015. Vertreter verschiedener Generationen haben darüber gesprochen, was ihnen persönlich Jesus bedeutet, warum sie in der Adventgemeinde sind. Ich fand das sehr gelungen. Also vom ganz frisch Getauften bis hin zur Seniorin und dem Gemeindeleiter haben sie berichtet. Und dann gab es noch ein wunderschönes Hafenstück. Sie verfügen ja dort über eine Standharfe, ein ganz großes Instrument. Und man darf sich auch die Zeit nehmen, dann diesem Instrument zu lauschen. Begegnungstage sind ganzheitlich angelegt, so wie es zu uns Adventisten gut passt. Eine freundliche Begrüßung, etwas Musik zur Einstimmung. Ein Interview mit dem Gemeindeleiter, ja, um die Gemeinde vorzustellen. Auch ein, zwei persönliche Fragen an den Gemeindeleiter. Durchaus auch die Frage, gibt es eine Aussage in der Bibel, die dir viel bedeutet, ja, die dich trägt? Auch solche Fragen werden dann gestellt. Und dann gibt es ein Buffet und das Buffet geht dann über in ein Thema. Ein Thema, da geht es also um den Kern des Evangeliums, die Frage, ist da wer im Sternenmeer? Gibt es einen Gott? Oder die Frage, beten heute noch? Was bringt's? Ja, lieber Hände falten statt Daumen drücken. Oder die Frage nach dem Glück. Glück ist mehr als Glückssache. Das sind so einige Themen. Oder das Thema auf den zweiten Blick. Auf den zweiten Blick sieht man mehr. Da zeigen wir den Teilnehmern Bilder, dann müssen sie zwei-, dreimal, manchmal auch öfter hinschauen. Und dann bauen wir von dem, was wir dort sehen, so zarte Brücken auch zum Glauben. Ein sehr schönes Thema. Hier sehen wir den Begegnungstag in Neustadt am Rübenberge, bei Hannover. Besonders schön, ein Gast ganz links mit der Geige in der Hand. Ein Gast hat sich eingebracht. Er hatte den Wunsch auch, sich zu beteiligen. Und er macht es jetzt jedes Mal. Auch hier, etwa die Hälfte der Teilnehmer sind Gäste. Wer kommt zu diesen Begegnungstagen? Wer kommt? Es sind also die Fernkursteilnehmer, die beim Bibelfernstudieninstitut Kurse belegt haben. In Norddeutschland sind es leider nicht so viele. Es hängt auch damit zusammen, dass wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Alles-Gute-Hefte verteilt werden. Denn da kann man sich über die Hefte zu Kursen anmelden. Man kann sich aber über das Internet zu diesen Kursen anmelden. Der linke Trakt dieses Gebäudes, Stimme der Hoffnung. Da sitzen die Studienbetreuer und die Studienbetreuer laden dann die Fernkursteilnehmer eurer Umgebung ein zu dem Begegnungstag. In Lüneburg und Umgebung sind es 15 Teilnehmer. Da muss man noch die Teilnehmer der DVG-Kurse dazu rechnen. Also in den Orten um Lüneburg und in Lüneburg selbst. In Neeze, in Reppenstedt, in Eiendorf, in Himbergen, das ist, glaube ich, schon eine Ecke weiter weg. Aber auch in Lüneburg selbst gibt es einige Fernkursteilnehmer. Und es ist doch eine schöne Möglichkeit, sie einzuladen. Ja, hier seht ihr eine der kleinsten Gemeinden Deutschlands oben. Das ist die Gemeinde Grebsmühlen. Die stand kurz vor der Schließung. Was haben sie gemacht? Sie waren nur noch 5 Glieder in einem wunderschönen Raum in der Nähe vom Bahnhof. Sie haben gesagt, wir wagen es mit Gott. Wir setzen den Fuß in den Jordan. Und wir veranstalten einen Begegnungstag, wir bieten einmal im Monat eine Gesundheitsveranstaltung an. Und sie haben nicht nur darüber geredet, sie haben es tatsächlich gemacht. Und siehe da, 2 Fernkursteilnehmer haben sich gemeldet, sie kamen, sie blieben und sie ließen sich taufen. Ja, beide, der junge Daniel vorne und dahinter Jörg, beide in unterschiedlichen Seen, Wasser gibt es ja genug dort. Und so hat diese Gemeinde wieder neuen Mut geschöpft und sie machen ihre Erfahrung. Der Weg ist nicht immer einfach, aber sie sind guten Mutes. Dann seht ihr links diese 3 fröhlichen Männer. Sie stehen vor dem Eingang der Gemeinde Bad Schwartau und 2 von ihnen werden noch dieses Jahr den Schritt in die Taufe gehen. Das ist in der Mitte Burhan Mohammed aus Nineva, aus Nineveh. Wir kennen die Stadt heute unter dem Namen Mosul. Und rechts neben ihm aus dem Iran, er war dort schon Untergrundchrist, Amir Gorbanali. Er wird den Schritt dann im September tun. Und ganz links haben wir auch noch jemanden aus Süleymani. Süleymani, das ist der kurdische Teil des Irak. Das ist Sadiq. Er war auch früher Bodyguard eines Staatssekretärs. Ja, und rechts sehen wir die Taufe im saubersten See Schleswig-Holsteins, im Stocksee. Die Taufe von Andrea Liedtke, von der ich euch ja berichtet hatte. Die Frau, die drauf und dran war, Reiki-Meisterin zu werden. Und das war auch ein besonders schöner und sonniger Tag, den wir da gemeinsam erleben durften. Das sind einige Erfahrungen. Ja, ein Thema bei einem Begegnungstag kann auch Kraftquellen lauten. Wir haben hier die Iguazu-Wasserfälle in Brasilien. Sehr beeindruckend, erstrecken sich über 1,5 Kilometer. Geballte Energie. Wir brauchen Kraftquellen, wenn wir in der Mühle des Alltags stecken. Ja, wenn wir vor Entscheidungen stehen, wenn uns Dinge Angst machen. Es gibt auch die Kraftquelle der Kindheit. Wenn wir eine besonders schöne Kindheit erlebt haben, dann kann das für unser ganzes Leben nachwirken, kann uns das sehr viel Kraft geben. Wenn wir dann noch gläubige Eltern hatten, ja, umso schöner. Ja, im Mittelpunkt eines Begegnungstages steht kein anderer als Jesus. Es geht um mehr als Kerzen und Kuchen. Es geht um die Begegnung mit Menschen, die Jesus begegnet sind, und es geht um die Begegnung mit Jesus. Ein Begegnungstag. Das Vorbild für uns ist die Tischgemeinschaft nach dem Vorbild von Jesus. Die ganzheitliche Gestaltung ist uns wichtig. Das war ich zu schnell. Und die Erfahrungen sind insgesamt doch sehr ermutigend. Für das nächste Jahr sind schon wieder 7 Begegnungstage angesetzt. Gemeinden werden zunehmend darauf aufmerksam, klopfen an. Gut so. Ja, diese Stadt, diesen Platz kennt ihr, nicht weit von der Gemeinde entfernt. Wie schön wäre es, wenn Menschen von diesem Platz aus dann in die Friedensstraße einbiegen und hier bei euch dann auftauchen, den Saal betreten. Wie schön wäre das? Wie gesagt, 15 Teilnehmer in Lübeck und Umgebung und noch viele Menschen, die wir über die Zeitung, über Flyer und durch persönliche Einladung zu solch einem Begegnungstag einladen können. Der nächste Begegnungstag hier in der Region wird am 8. April stattfinden, 2018, dann in der Gemeinde Adendorf. Ihr seid natürlich ganz herzlich eingeladen, dorthin zu kommen und diesen Begegnungstag mit zu unterstützen. Es wird ein Sonntag sein, um 15 Uhr, 8. April 2018. Kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Wagen wir es. Laden wir ein. Wir können nicht schweigen. Wir wollen nicht schweigen. Wir dürfen nicht schweigen, weil so viele Menschen Jesus noch nicht kennen. Weil wir so eine wunderbare, einzigartige Botschaft haben. Und weil Gott so viele verschiedene Wege uns zeigen kann, wie wir Menschen erreichen. Gott helfe und segne uns dabei. Amen.